Ja, wenn die Kinder klein sind, dann muss man manchmal auch Türen abschließen, um die Kinder so ein wenig zu schützen. Wenn sie älter werden, merken sie, dass sie auch selber Türen abschließen können und sich einschließen. Oder wenn man Pech hat, wird man auch als Eltern mal eingeschlossen, in der Hoffnung, dass das Kind dann auch wieder die Tür auch wieder aufbekommt. Um Türen geht es heute in der Predigt und auch um eine geschlossene Tür, eine verschlossene Tür in unserem Bibeltext für heute aus Johannes 20 ab Vers 19. Ich lese aber nur ganz den Anfang erstmal. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger von Jesus versammelt und die Türen verschlossen waren. Es ist Ostersonntag, es ist Abend, es wird dunkel. Die Jünger haben sich versammelt, also die Schüler von Jesus, und sie haben dabei die Türen verrammelt, verschlossen. Aber die Frage ist, warum haben sie denn die Tür abgeschlossen? Was ist der Grund? Wofür könnte denn diese geschlossene Tür stehen? Wir können ja mal überlegen, könnte es vielleicht eine positive Tür sein? Die Jünger waren ja dabei gewesen, als Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, wenn du aber betest, so geh in dein Zimmer und schließe die Tür zu und bete zu deinem himmlischen Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Die geschlossene Tür steht hier dafür, dass ich sage, jetzt habe ich nur Zeit für Gott. Das Türklingeln, das Telefonklingeln, das Brummen des Handys oder das Blinken, das spielt jetzt mal gerade keine Rolle. Oder die Aufgaben, die wieder drängen oder was die Familie will oder die Freunde. Jetzt steht nur Gott im Mittelpunkt. Und damit das auch wirklich gelingt, sagt Jesus, soll man die Tür schön schließen. Wie ist das in Ihrem Leben? Gibt es da auch diese geschlossene Tür, also Zeiten, wo Sie sagen, da hat jetzt wirklich nur, habe ich wirklich nur Zeit für Gott? Und auch wenn was Ablenkendes kommt, ich lasse mich nicht ablenken, steht Gott, wo Gott wirklich einmal im Mittelpunkt steht und man nicht sofort wieder sich anderen Dingen zuwendet, wenn etwas anderes kommt. Bei den Jüngern ist es aber nicht Frömmigkeit oder Gebet, warum die Tür verschlossen ist. Vielleicht gibt es noch eine andere positive Möglichkeit. Am Anfang der Bibel, im 1. Mose 4, da spricht ja Gott eine Warnung an den Kain aus. Der Kain ist unglaublich neidisch auf den Abel, auf seinen Bruder. Er wird von Neid verzehrt. Und dann warnt Gott ihn und sagt, wenn du dein Leben mit mir führst, so lauert die Sünde vor der Tür. Also Kain soll sozusagen seine Herzenstür zuschließen, weil die Sünde davor lauert, das Böse. Aber er hört auf die Warnung Gottes nicht und dann kommt es sozusagen zum ersten Mord der Menschheitsgeschichte. Und wenn man jetzt die Jünger anguckt, bei denen ist auch Gewaltpotenzial da. Als Jesus und seine Jünger einmal in einem Dorf abgelehnt wurden, da waren Johannes und Jakobus so ärgerlich, dass sie gesagt haben zu Jesus, schenk doch, dass wir einen Blitz vom Himmel fahren und damit das ganze Dorf sozusagen erledigt ist. Solche Rachenfantasien hatten die. Oder denken wir an Petrus, der bei der Verhaftung von Jesus diesem einen Tempelwächter da das Ohr abgeschlagen hat. Also da war schon Gewaltpotenzial vorhanden bei den Jüngern. Vielleicht sinnen sie auch auf Rache, nachdem Jesus jetzt gefangen genommen und gekreuzigt worden war. Aber das ist auch nicht der Grund, warum die Jünger die Tür zugeschlossen haben. Ich weiß nicht, schließen wir auch manchmal die Tür ab, weil die Sünde vor der Tür lauert? Oft passieren ja die schlimmen Dinge, wenn man das eigene Zimmer verlässt, wenn man andere Menschen trifft. Der Ehebruch, die Gewalttat, die bösen Worte, die man einem anderen Menschen entgegenschleudert, die Lüge. Aber wie gesagt, auch das ist nicht der Grund, warum die Jünger sich eingeschlossen haben. Vielleicht steckt hinter der verschlossenen Tür nicht etwas Gutes, sondern eher etwas Schlechtes. Ist diese Tür vielleicht ein Bild für Schuld und Sünde? Dieser eine Jünger Judas hatte Jesus ja verraten, Petrus hatte Jesus verleugnet, alle hatten ihn bei seiner Verhaftung im Stich gelassen. wenn es darauf ankommt, ist das eigene Leben immer noch wichtiger als dieser Jesus. Und diese Sünde hat Auswirkungen. Die Sünde führt dazu, dass wir selbst immer um uns selbst kreisen und selbst zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Der Judas, der hatte seine Pläne, wir wussten nicht, was er für Pläne hatte, aber die war für ihn entscheidend wichtig, und weil Jesus da nicht mehr reinpasste, musste der irgendwie weg. Und Petrus, der war von sich selbst so überzeugt, dass er zu Jesus mal gesagt hat, ich werde sogar mit dir in den Tod gehen, aber danach ist er doch abgehauen. Und auch die anderen Jünger sind alle abgehauen. Das eigene Leben ist dann doch wichtiger. Diese Mittelpunktshaltung, dass wir Menschen im Mittelpunkt stehen, die ist auch heute weit verbreitet. Und sie wird heute sogar befeuert, weil man immer wieder sagt, ja, man muss doch zu sich selbst finden. Nur ein Mensch, der zu sich selbst findet, der kann innerlich stark sein und kann das Leben bewältigen. Werde du selbst, denn du bist doch der oder die Wichtigste in deinem Leben. In der Bibel nennt man das auch Unglaube, wenn der Mensch sich selbst ins Zentrum und zum Maß aller Dinge macht, wenn eben nicht mehr unser Schöpfer im Mittelpunkt steht. Diese Mittelpunktshaltung, die finden wir auch bei den Jüngern. Die Tür steht also einerseits für ihre Schuld, ihr Versagen und andererseits für ihren Unglauben. Und sie sagen, letztlich, wenn es drauf ankommt, brauchen wir Gott nicht. Aber statt dass aus dieser Mittelpunktshaltung jetzt eine Ich-Stärke kommt, dass man das Leben besser bewältigen kann, dass man zu einer beglückenden Selbstverwirklichung kommt, führt sie zu Angst und Furcht. Sünde, Unglaube und Furcht und Angst, dafür steht die verschlossene Tür, hinter der sich die Jünger verbergen. Aber dann geschieht etwas, das alles verändert. Ich lese weiter. Also, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den führenden Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12 Jünger, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägemale sehe und meine Finger in die Seite lege, und kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Friede sei mit euch. Mit diesem kleinen Satz spricht Jesus den Jüngern Vergebung zu. Jetzt ist Frieden. Euer Versagen von vorher ist getilgt. Paulus sagt es im Römerbrief so, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wo wir in der Vergangenheit schuldig geworden sind, da möchte dieser Jesus uns Frieden bringen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch bei Ihnen eine geschlossene Schuldtür. Und dann haben wir die schöne Gelegenheit, die Möglichkeit, dass wir zu diesem Jesus kommen können und all das, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, ihm hinlegen dürfen. Im Gebet es ihm abgeben dürfen oder auch zu einem anderen Christen kommen, dem man vertraut, und ihm das sagen und Vergebung zugesprochen bekommen. Und die Vergebung hat Folgen. Es wird gesagt, Jesus tritt in ihre Mitte. Jetzt ist Jesus der Mittelpunkt der Jünger, nicht mehr sie selbst mit ihrer Furcht. Und das wird den Rest des Lebens auch so bleiben. Bei der Verhaftung sind sie abgehauen. Später werden ein paar der Jünger wegen ihres Glaubens auch angeklagt und hingerichtet. Aber jetzt laufen sie nicht mehr weg. Dieser Jesus ist jetzt das Zentrum ihres Lebens geworden. Und die Folge ist, die Furcht ist weg. Die Jünger freuen sich. Vergebung, Glaube und Lebensfreude, das gehört zusammen. Aber diese Freude, die finde ich eben gerade nicht, wenn ich mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens mache. Es ist eine tiefe biblische Wahrheit, dass ich mich selber finde, indem ich von mir wegblicke. Erst dann komme ich wirklich selber zu mir. Aber nun läuft etwas schief. Einer der Jünger ist nicht dabei bei dieser Begegnung, dieser Thomas. Und als die Jünger ihm davon berichten, will er das natürlich nicht glauben. Ist ja auch schwer vorstellbar, dass ein, der gestorben ist, plötzlich wieder lebt. Die Jünger haben es alle nicht geglaubt, als Maria Magdalena es ihnen gesagt hatte. Der Thomas ist also kein besonderer Fall. Doch dann, am Sonntag nach Ostern, begegnet Jesus auch diesem Thomas. Auch er findet Vergebung, findet einen neuen Glauben. Und er spricht ein knappes Glaubensbekenntnis, mein Herr und mein Gott. Aber dann sagt Jesus etwas, das Gültigkeit hat bis heute. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das scheint wie in unsere Zeit hineingesprochen, denn es fällt uns auch schwer zu glauben, was wir nicht sehen. Das macht das Glauben auch schwer, dass man eben nicht wie die Jünger damals diesen Jesus sehen kann. Das ist aber nicht nur ein Problem unserer modernen Zeit, auch damals war das schon ein Problem. Paulus hat das immer wieder erlebt. Er war ja selbst auch ein Jude, jüdische Volksgenossen haben gesagt, also so eine gotteslästerliche Vorstellung, wie sie dieser gekreuzigte Jesus, ein Retter, nee. Und er ist vielen gebildeten Leuten begegnet, der Paulus sagt, ja bist du verrückt, ein Gekreuzigter soll ein Retter sein. Es ist also nicht nur ein Problem unserer heutigen Zeit, dass dieser Glaube nicht einfach ist zu glauben. Dennoch drei kleine Gedanken dazu. Dass es das nicht gibt, was unsere Sinne und unsere wissenschaftlichen Messmethoden nicht erfassen können, wie manche behaupten, ist ja letztlich auch eine Behauptung. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das, was wir wissenschaftlich nicht erfassen können, dass es das nicht gibt. Manche sagen, es gibt neben unseren drei Dimensionen, die wir erfassen können, noch eine vierte Dimension, die wir Menschen nicht erfassen können. Trotz Aufklärung und moderner Wissenschaft glauben bis heute die meisten Menschen daran, dass es einen Gott oder zumindest irgendetwas Übernatürliches gibt. Die Mehrheit ist sich zumindest bis heute einig, dass es nicht nur das gibt, was unsere Augen sehen können. Ein zweiter Gedanke, gerade die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten gezeigt, wie zuverlässig die Worte und Taten von Jesus überliefert wurden. Und dadurch können wir tatsächlich so ein bisschen durch die Augen der Jünger schauen. Weil diese Überlieferung in vielem so zuverlässig ist, können wir auch darauf vertrauen, dass das, was die Jünger gesehen haben, dass wir das jetzt auch mit ihren Augen sehen dürfen. Und dass das nicht nur irgendwelche Geschichten sind, die vielleicht ja nur erfunden sind. Und noch ein dritter Gedanke. Selbst wenn wir Jesus direkt sehen könnten, müssten wir immer noch einiges glauben. Vielleicht kennen Sie die berühmte Geschichte, wo ein Gelähmter zu Jesus gebracht wird. Da wird die Decke aufgebrochen und wird er da oben runtergelassen. Und dann heilt Jesus diesen Gelähmten. Das ist sichtbar. Die Heilung ist sichtbar. Die konnte damals jeder sehen. Aber was nicht sichtbar war, ist das, was Jesus gesagt hat zu dem Gelähmten. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist das Entscheidende, denn so ist der Gelähmte zu einem Kind Gottes geworden. So hat er ewiges Leben bekommen. Gesundheit, die hat er später irgendwann wieder verloren. Irgendwann ist er dann doch gestorben. Aber das Unsichtbare, das ist geblieben. Also selbst wenn wir Jesus sehen könnten, das Entscheidende müssten wir dennoch glauben, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn er uns das sagt, wir müssten das dennoch glauben. Wir könnten es nicht sehen. Von Thomas nun zurück zu allen Jüngern. Jesus tritt in ihre Mitte, wird ihr Lebensmittelpunkt. Und nun ist wichtig, dass Jesus einmal gesagt hat, ich bin die Tür. Und er meinte, dass er die Tür zu denen ist, die zu ihm gehören. Seine Schafe, die Tür zum himmlischen Vater, die Tür zur Seligkeit. Wir müssen in unserem Leben ja durch tausende Türen gehen im Laufe der Jahre.
Aber letztlich zählt nur diese eine Tür, dieser Jesus. Das ist keine prächtige Perlentür, das ist eine unscheinbare, enge Tür. So wie Jesus einmal gesagt hat, ringt darum, dass ihr durch die enge Tür hineingeht. Wenn wir aber durch diese Jesustür treten, dann haben wir das Höchste, was wir Menschen als Geschöpfe Gottes erreichen können. Ein Platz in Gottes Reich und in seiner Herrlichkeit. Und das gibt auch Kraft für jeden Tag, den wir hier auf der Erde sind. Und wir haben auch eine Aufgabe hier auf der Erde. Der Jesus, der sagt jetzt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn ich das verfilmen müsste, dann würde ich jetzt das so machen, dass Jesus jetzt sozusagen einen dicken Schlüssel nimmt und die verschlossene Tür aufschließt und dann zeigt er hin und sagt, wie mich mein Vater gesandt, so sende ich euch in die Welt. Das ist eure Aufgabe. Trotz aller Gefahren, trotzdem, dass viele den Glauben für lächerlich halten und in manchen Ländern gerät man sogar in Gefahr, wenn man als Christ auftritt. Wo ist als Christin, als Christ dein Platz in dieser Welt? Wo ist dein Platz als Jüngerin und Jünger? Jesus öffnet uns die Tür zur Welt. Er öffnet uns auch die Tür zu den menschlichen Herzen, indem er den Jüngern den Heiligen Geist gibt. Denn nur dieser Heilige Geist kann Menschenherzen aufschließen. Wir können es nicht. Wir können das tun, was wir eben können mit unseren Begabungen, mit unserer Liebe. Aber wir werden auch erleben, dass wir immer wieder scheitern, wenn wir Gottes Liebe in die Welt tragen wollen. Aber wir dürfen dennoch mutig weitergehen, denn der Heilige Geist ist da, Gott ist bei uns. Und können wir Menschen wirklich ein größeres Geschenk machen, als diesen wunderbaren Jesus ihnen zu bringen? Zum Schluss noch eine wahre Geschichte. In England gibt es eine kleine Theatergruppe namens Oddman's Theatre Company. Das ist eine christliche Theatergruppe, die auch sozusagen dieses Wort gehört haben, wie mein Vater mich gesandt, so sende ich euch, geht in die Welt. Sie treten in Kirchen, in Schulen und in Gefängnissen auf, um Menschen die Botschaft von Jesus zu bringen. Und dass es dazu kam, hat mit zwei Türen zu tun. Der Gründer Barry Boyton war als 12-Jähriger einmal in London. Und da kam er auch zu diesem riesigen, berühmten Konzerthaus, der Royal Albert Hall. Und dann ging er so um das Gebäude rum und hat auch Spaß mal so die Türen ausprobiert. Ja, es gibt da ja Hintertüren und Seitentüren und so weiter. Und eine war offen. Und dann ist er reingegangen und ist dann durch diese Halle geschlichen. Hat er durch die Kabinen, die es da so gibt, und die Proberäume. Und irgendwann stand er auch auf der Bühne in diesem riesigen Saal. Und dann wurde ihm klar, ich möchte in meinem Leben Theater machen. Theater spielen. Und nur wenig später entdeckte er eine zweite Tür. Er lernte nämlich den Glauben an den auferstandenen Jesus kennen und sagte ja dazu. Und damit gehört er auch zu den vielen, zu denen, für die gilt, was Jesus sagte, selig, die nicht sehen und doch glauben. Und er hat den Ruf gehört, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also hat er beschlossen, ich habe eine Theaterleidenschaft und ich bin Christ, also verbinde ich das. Und dann hat er diese Theatergruppe gegründet, die versucht, den Glauben in die Welt zu bringen. Und zwar eben nicht nur in Gemeindehäusern, sondern eben auch in Schulen. Und ganz oft gehen sie auch in Gefängnisse. Und das nun schon seit fast 50 Jahren. Warum so lange? Weil Gottes Segen darauf liegt und der Geist Gottes wirkt. Und er wirkt auch bei uns. Das dürfen wir glauben. Also dürfen wir durch die geöffnete Tür gehen, hinein in diese Welt. Amen.